In unserem Land herrscht Meinungsfreiheit. Das ist gut. Wir erleben gerade ja in anderen Ländern, Russland und so, wie es ist, wenn das nicht der Fall ist. Die Meinungsfreiheit, die ist aber untrennbar verbunden mit Informationsfreiheit. Die herrscht auch in unserem Land. Und die ist ganz wichtig. Denn wenn man sich keine freie Meinung anhand von Informationen bilden kann, hat man ja auch keine freie Meinungsäußerung. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Laut Bibel ist Meinungsfreiheit aber auch ein Gottesrecht. Also Gott leistet sich laut Bibel eine eigene freie Meinung. Ja, er weiß, wer er ist und was er will. Und hier herrscht auch Informationsfreiheit. Also man kann in der Bibel frei nachlesen. Jeder kann gucken, was Gottes Meinung ist, wofür er steht, wofür er nicht steht. Die Schwierigkeit ist, dass das oft nicht geschieht. Die Leute bilden sich ihre Meinung über Gott irgendwie so und unterstellen ihm dann Meinungen und Dinge, die er nie vertreten hat und nie vertreten möchte. Das ist dann schade. Und darum lautet unser heutiges Thema: Der Gott mit Meinungsfreiheit. Und der Text ist 1. Samuel 4, die Verse 12 bis 22. Der Gott mit Meinungsfreiheit. 1. Samuel 4, 12 bis 22. Wir gehen damit weiter in unserer Reihe Biografie und Gottes Fußstapfen. Und ich möchte wie gewohnt mit euch gemeinsam durch den Text gehen. Wir steigen ein mit Vers 12. Dort heißt es: Ein Mann aus dem Stamm Benjamin lief noch am selben Tag vom Ort der Schlacht bis nach Schilo. Zum Zeichen der Trauer hat er seine Kleider zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. Wir steigen also mitten ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Es geht um eine Schlacht zwischen Israel und den Philistern. Die hatten öfters Probleme miteinander. Und es ist schon die zweite Schlacht in kurzer Folge. Die erste Schlacht hatte Israel verloren. Die Philister hatten gesiegt. Und haben die Israeliten natürlich überlegt, wie können wir jetzt vorgehen? Welche Taktik können wir anwenden, dass wir hier nicht in Bedrängnis kommen und die Philister schlagen können? Und so kamen sie dann auf die Idee, dass sie die Bundeslade aus dem Heiligtum holen. Die Bundeslade war der heiligste Gegenstand in Israel. Die nahmen sie mit aufs Schlachtfeld und dachten, wenn wir hier die Bundeslade mit dabei haben, dann ist Gott mit dabei. Dann werden wir siegen. Aber das hat auch nicht funktioniert, denn Gott lässt sich nicht zum Maskottchen machen und für menschliche Dinge vor die Karre spannen. Ja, er ist eine eigene Person, er hat eine eigene Meinung, er hat Meinungsfreiheit. Außerdem war das eigentliche Problem ja, dass die Priester am Tempel korrupt waren. Sie haben ihren eigenen Vorteil gesucht, die Opfer und ihren Priesterdienst missbraucht, um sich selbst zu bereichern. Das war das eigentliche Problem. Gott hat das auch angesprochen durch Propheten. Aber da wollte man nicht dran. Stattdessen denkt man, jetzt spannen wir Gott mit der Bundeslade vor die Karre. Das hat aber nicht funktioniert. Israel wurde wieder vernichtend geschlagen. Und an der Situation spielt jetzt dieser Vers. Es kommt jetzt ein Bote vom Schlachtfeld. Er kommt nach Schilo. In Schilo steht das Heiligtum Gottes, wo die Bundeslade drin war. Und er hat keine gute Nachricht, deswegen trägt er Trauer. Da haben sich die Leute damals die Klamotten eingerissen und Dreck auf den Kopf geworfen. So kommt er nun nach Schilo. In Schilo wohnte natürlich auch der oberste Priester Eli und um den geht's jetzt. Hier heißt es dann: Eli, jetzt 98 Jahre alt und so gut wie blind, saß eben auf seinem Stuhl und horchte angespannt auf die Straße hinunter. Er machte sich Sorgen um die Lade Gottes. Als der Bote in die Stadt kam und berichtete, was geschehen war, schrien alle Leute vor Entsetzung laut auf. Was hat das zu bedeuten? Fragte Eli. Also Eli war angespannt bis ins Mark. Er hat schon Sorge gehabt um die Bundeslade. Oh, geht das gut? Und die durfte man auch einfach nicht so aus dem Heiligtum rausholen. Gott hatte das eigentlich verboten. Und da war Eli zum Bersten gespannt. Er hört schon die Entsetzensschreie aus der Stadt und das verhieß ja nichts Gutes. Also ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie es in Eli bebte. Und dann kam dann der Bote auch zu ihm. Das haben wir dann hier. Da war auch schon der Bote bei ihm und sagte: Ich komme direkt aus der Schlacht. Ich bin den Feinden entronnen. Das bedeutet ja auch schon nichts Gutes. Was ist geschehen? Fragte Eli. Und der Bote meldete: Wir sind besiegt. Unser Heer ist geflohen. Deine beiden Söhne, Hophni und Phinhas, sind tot. Die Lade Gottes ist verloren. Katastrophal. Und Das löst bei Eli einen regelrechten Schock aus. Das haben wir dann im nächsten Vers. Hier heißt es dann, als Eli vom Verlust der Lade hörte, fiel er rückwärts von seinem Stuhl am Eingang des Heiligtums. Er war so alt und schwer, dass er sich dabei das Genick brach und starb. 40 Jahre lang war er der Richter Israels gewesen. Also Eli hatte so einen Schock, ausgehend von der Nachricht, dass es ihn umgehauen hat, vom Stuhl gehauen und er sich das Genick brach. Die Lade weg, seine Söhne tot. Die Sache mit den Söhnen ist in dem Sinn keine Überraschung, weil wir haben in den Predigten vorher gesehen, dass Eli das angekündigt wurde von Gott, denn sie waren korrupt. Sie haben ihren Priesterdienst genommen, um sich selbst zu bereichern. Sie haben die Teile der Opfer genommen, die eigentlich Gott gehörten, und haben sie selbst gegessen. Korruption im höchsten Maße, und Eli war nicht wirklich konsequent hinterher. Es gab keine Korrektur, und so ist nun eingetroffen, was Gott angedroht hatte. Einmal durch den Propheten und einmal durch den Schüler Elis, Samuel. Ein echt heftiger Schock. Ich kann mich noch an mein erstes Studienjahr, ein Theologiestudium erinnern. Da machte ich ein Praktikum im Sommer beim T-Mobil von Jugend für Christus. Manche kennen das ja vielleicht. Das war so ein Bus und da sind wir in die Fußgängerzonen gefahren, der Städte, im Auftrag von Gemeinden, haben da Programm gemacht. Ich habe da Straßenpredigten gehalten. Boah, das war richtig cool. Das hat Spaß gemacht. So in der Straße, Leute drumherum und richtig, richtig Hammer. Ja, und da kam auch immer wieder vor, dass Leute beim Bus am Gespräch hinterher auf der Straße ihr Leben Jesus anvertraut haben. Sagen, jetzt möchte ich mit ihm leben, möchte an ihn glauben. Das war immer eine riesen, riesen Freude. Einmal war auch eine junge Frau, die ihr Leben Jesus gegeben hat, im Gespräch mit einer jungen Frau aus unserem Team. Und das hat Freude ausgelöst, aber auch einen Schock, und zwar auf mehreren Ebenen. Denn die junge Frau aus unserem Team, die gehörte selbst noch gar nicht zu Jesus. Die wollte das auch noch nicht so eng und sagte, naja, wer weiß. Und jetzt hat sie erlebt, wie bei ihr jemand sein gesamtes Leben Jesus anvertraut und sagt, ich möchte ihm jetzt nachfolgen und eine Lebensbeichte ablegt. Das hat sie so getroffen, die war fast geschockt oder die war geschockt, weil sie hat nun erlebt, was die Botschaft Jesu kann, welche Macht er hat. Und jetzt stand sie selber vor der Entscheidung, ob sie Jesus folgen möchte und das ewige Leben haben möchte oder nicht. Das war so ein richtiger Bing. Der Leiter von unserem Team von Jugend für Christus, der war auch geschockt. Denn eigentlich sollten alle Teammitglieder zu Jesus gehören. Dazu gab es auch Vorgespräche. Aber offenbar ist dieses eine Teammitglied so durch die Massen gerutscht, Maschen gerutscht. Und jetzt hat aber bei ihr jemand sein Leben Jesus gegeben. Der war auch, wie kann das geschehen? Die musste doch eigentlich zu Jesus gehören. Und wir Theologiestudenten, wir waren auch mehr als überrascht. Weil wir eigentlich dachten, wenn jemand gar nicht zu Jesus gehört, kann der nicht überzeugen, die Botschaft von Jesus rüberbringen. Da fehlt ja der Geist. Aber Gott hat eben anders gehandelt. Mir war dann schon klar, schnell, ja klar, denn es gibt eine Begebenheit im Alten Testament, da spricht Gott sogar durch einen Esel. Ne? Und dann kann er auch durch Menschen reden. Und durch Pastoren kann er dann auch reden. Ne? Ja, wenn er durch einen Esel sprechen kann, dann kann er auch durch unsere Spezies sprechen. So ist Gott. Meinungsfreiheit. Er handelt, wie er will, wann er will. Aber das hat echt einen gewissen Schock und richtige Verwirrung ausgelöst. Und wir sehen, dass das eine gute Tradition hat. Hier in unserem Text ist es genauso. Gott geht nicht mit. Er lässt die Bundeslade sogar dem Feind, den Philistern. Das hat einen Schock ausgelöst. Denn Gott ist Gott. Er leistet sich Meinungsfreiheit. Er lässt sich nicht vereinnahmen oder für irgendwas vor die Karre spannen. Das ist die erste Botschaft auch für uns heute Morgen, der Schock. Gott ist tatsächlich Gott. Eigentlich wissen wir das ja, ne? Eigentlich haben die es in Israel auch gewusst, aber jetzt ist eben der Schock da, denn er ist Gott. Er bestimmt selbst. Ich muss sagen, dass ich immer wieder erlebe und auch immer wieder erlebte, dass Leute in Bezug auf Gott einen gewissen Schock hatten. Ja? Ich habe oft erlebt, dass Leute wie im Schock geschrien haben, wie konnte Gott das nur zulassen? Ja? Und der Schock war so groß, weil sie der Meinung waren, Gott wäre doch dafür zuständig, dass es hier auf der Welt alles gut ist, paradiesisch, dass wir kein Leiden haben, dass es schön ist. Aber Gott hat das in der Bibel nirgends versprochen, nirgends zugesagt. Schon unser Text hier widerspricht dem ja vollkommen. Wenn ich aber meine, Gott hätte das zugesagt oder das wäre seine Zuständigkeit, er müsste das tun, dann muss ich geradezu ein Loch fallen und einen Schock bekommen, weil ich dann Gott an etwas messe und verantwortlich machen, wo er nie zugesagt hat, dass er dafür in dem Sinn verantwortlich sein möchte. Er hat nie zugesagt, dass wir hier auf Erden das Paradies haben. Eine zweite so Irrvorstellung oder Irrlehre ist oft, dass wenn wir nur fest genug glauben, dann handelt Gott, dann muss er handeln, dann heilt er auch. Ich habe sehr oft erlebt, dass Leute geradezu einen Schock hatten, als sie erlebten, dass es nicht so war. Dabei gibt es in der Bibel, gerade bei Jesus, genügend Beispiele, wo er nicht heilte und andere Prioritäten setzte, obwohl die Leute ihm wirklich, wirklich vertrauen. Eine wichtige Stelle dazu ist Markus 1, die Verse 32 und 33. Da verlässt er Kapernaum, lässt viele Kranke und alle zurück und seine Jünger sagen, komm, das sind Leute, die brauchen dich. Er sagt, nein, ich muss weiterziehen. Meine Aufgabe ist es, die gute Nachricht zu verkündigen. Das ist meine Priorität. Es ist also wichtig, dass wir ein realistisches Gottesbild haben. Gott und Jesus so sehen, wie sie sich selbst beschreiben. Sonst ist die Katastrophe, der Schock, die Frustration geradezu vorprogrammiert. Solche Schockerlebnisse haben ihren Grund zu 95% darin, dass wir ein unrealistisches, falsches Gottes- oder Jesusbild haben. Ein Gottes- und Jesusbild, das nicht aus der Bibel kommt und somit nicht ihrer Selbstvorstellung entspricht. Und das kann im Alltag, in der Realität dieser Welt, nur schief gehen, wenn man kein realistisches Gottes- und Jesusbild hat. Hier im Text ging das eigentliche Problem ja von den Priestern, von den hauptamtlichen Leitern aus. Die waren korrupt, haben sich aber nicht korrigieren lassen, wo es gesagt wurde, wo sie es im Alten Testament hätten nachlesen können. Stattdessen haben sie versucht, ihr Gott vor ihre Karre zu spannen und sind krachend gescheitert. Eine brutale Niederlage, ein Schock bis ins Mark, sogar bis in den Tod. Und hier spricht der Text sehr, sehr kritisch, klar und scharf in unsere Zeit. Denn heutzutage ist es gang und gäbe, dass nur bestimmte Bibeltexte, bestimmte Themen berücksichtigt werden. Andere Texte und Themen, die werden nicht erwähnt, nicht verkündigt, weil sie nicht zum allgemeinen Konsens gehören. Und so geschieht von oberster Stelle, von den Hauptamtlichen, von den Pastoren, von Gemeinden und Kirchen, eine sehr einseitige Präsentation von Gott und Jesus. Und das kann und wird nur im Schock enden. Es wird heutzutage eins zu eins umgesetzt, was Ludwig Feuerbacher sagte. In der Bibel steht ja am Anfang in 1. Mose, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Feuerbacher hat das umgedreht. Er sagte, denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf, wie ich es im Wesen des Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde. Also Schleiermacher sagt, nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bild. Also so radikal falsch, wie diese Meinung ist, so treffend beschreibt sie unsere heutige Zeit. Wir machen uns heute irgendwie unseren eigenen Gott und Jesus, nach unseren eigenen Vorstellungen. Ja, wir sind lieber selbst Gott, machen uns unseren eigenen Gott. Das war aber die Ursünde der ersten Menschen. Sie wollten selber Gott sein. Und dann kam es zum Bruch zwischen der Welt Gottes und unserer Welt. Darum entstand der Tod, Neid und alles, was wir sonst an Elend in unserer Welt sehen. Diese Sünde steckt in den Menschen bis ins Mark und sie wird sogar von Gemeinden, Kirchen, Pastoren, hauptamtlichen Lehrern gefördert und verbreitet. Sie unterliegen selbst dieser Problematik, indem einfach nicht das ganze Wort Gottes, alles, was Gott über sich sagt und alles, was Jesus über sich sagt, verkündigt wird. Ne? Stattdessen überlegt man sich ein paar reißerische Themen und füllt die dann nach seinen eigenen Vorstellungen mit Bibelversen. Dann bestimmt aber zumindest 70% die Botschaft derjenige, der spricht oder verkündigt. Dann steht er, seine Erlebnisse, seine Biografie, seine Lebensgeschichte im Zentrum und im Mittelpunkt. Das ist natürlich auch mal gut und wichtig. Ne? Ich habe inspirierende Biografien von gläubigen Menschen gelesen. Das ist alles gut. Ich habe ja gerade auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählt. Aber die Basis sollte Gottes Wort bleiben. Es geht ja darum, dass Gottes Wort, dass er unsere Biografie und Lebensgeschichte lenkt. Gehen wir aber immer nur andersrum vor, verkündigen wir letztlich immer nur uns selbst. Und es wird ein Gottesbild, ein Jesusbild vermittelt, das nicht der Realität entspricht, weil Gott und Jesus sich damit selber nicht mehr identifizieren können. Das ist ein Riesenproblem. Warum wird nicht einfach mal wieder anders vorgegangen? Man nimmt den Text, geht durch den Text und das Thema kommt aus dem Text. Das ist die Methodik, die ich verfolge. Die meisten haben es vielleicht gemerkt. Ich mache auch mal Themen, ja, biblische Themen. Manche ziehen sich durch die ganze Bibel. Aber dann geht man am besten auch von einem Basistext aus. Aber in der Regel versuche ich einfach durch den Text zu gehen und so wenig wie möglich meinen eigenen Kram drin zu haben. Warum muss man rumphilosophieren, wenn das Wort Gottes doch dasteht? Gibt es etwas Größeres, Wichtigeres, Grundlegenderes als Gottes Wort? Das ist die Frage. Die Ursünde der Menschen ist, wir wollen selbst Gott sein. Und das zeigt sich zum Teil schon in der Methodik bis in die Predigtvorbereitung. Und wir sehen, dass Gott sich das nicht gefallen lässt. Hier in unserem Text sehen wir, dass er sich hier zurückzieht und sagt, sorry. Gott hat Meinungsfreiheit, wirkliche Meinungsfreiheit. Er lässt sich nicht vor die Karre spannen. Es ist daher besser, wenn wir umgekehrt vorgehen. Wenn nicht wir uns und unsere eigenen Dinge in den Mittelpunkt stellen, sondern Jesus. Das ist auch genau das, was er möchte. Er sagte hier in Johannes 5 seinen Jüngern Folgendes. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, also Gott glauben, der ihn gesandt hat. Und damit meint Jesus nicht nur ein paar seiner Worte, sondern alle. Und er meint damit auch das, was im Alten Testament steht. Ne? Guckt mal in den Evangelien, wie Jesus mit dem Alten Testament umgeht. Er spricht da oft von der Schrift. Schaut mal die Stellen an, ihr werdet merken, dass die Schrift für ihn Autorität ist. Das ist der Punkt. Darum geht's. Jesus im Zentrum. Er ist die Autorität. Wir folgen ihm nach. Nicht er folgt uns nach. Jesus bietet hier einen Tausch an. Jesus wurde für dich Mensch, ein Baby. Er hat für dich seine Identität, sein Leben in der Ewigkeit aufgegeben. Und er ging für dich ans Kreuz, er ging für dich in den Tod, um zwischen dir und Gott zu schlichten. Er hat deine Schuld, deine Sünde getragen, auf die Gott zornig ist. An deiner Stelle, er wurde dein Stellvertreter, dein Sündenbock. Und wenn wir nun im Umkehrschluss ihm unser Leben anvertrauen und ihm nachfolgen, ihm die Führung überlassen und praktisch unser jetziges, altes Leben in dem Sinn verlieren, dann gilt das, was Jesus für uns getan hat und wir kommen das ewige Leben. So steht's hier. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Er sagt das dann im nächsten Vers auch. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, weil er es aufgibt, der wird das wahre Leben, das ewige Leben finden. Und das bewahrt vor dem Schock. Das bewahrt vor Krisen, dass man in ein Loch fällt, wenn man ein Gottes- und Jesusbild hat, das nicht der Realität entspricht, wie es die Bibel beschreibt. Dann können wir der Realität dieses Lebens und dieser Welt begegnen. Der Schock. Gott ist tatsächlich Gott. Er bestimmt die Regeln. Aber er ist bereit, alles zu tun und liebt dich bis in den Tod. Er hat sich für dich aufgeopfert. Wenn wir in den Text nochmal reingucken, merken wir, dass es mit dem Schock noch weiter ging. Sehr, sehr tragisch. Hier geht es jetzt um die Schwiegertochter von Eli. Hier heißt es, seine Schwiegertochter, die Frau des Priesters Pinhas, erwartete ein Kind und stand kurz vor der Entbindung. Als sie hörte, dass die Lade Gottes eine Beute der Philister geworden war, und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann den Tod gefunden hatten, überfielen sie die Wehen. Sie brach zusammen und gebar ein Kind. Aber die Geburt kostete sie das Leben. Also wieder ein Schock, eine Sturzgeburt. Also zum Heulen. Während sie im Sterben lag, riefen ihr die Frauen, die bei ihr standen, zu: Freu dich, du hast deinen Sohn geboren. Dein Name lebt weiter und so weiter. Es war sehr wichtig in Israel. Aber sie blieb teilnahmslos und gab keine Antwort. Nur kurz vorher konnte sie wohl noch etwas stammeln und hat gesagt, wie ihr Sohn heißen soll. Den Jungen nannte sie Ikabod, Fort ist die Herrlichkeit. Sie dachte dabei an den Verlust der Bundeslade und an den Tod ihres Schwiegervaters und ihres Mannes und sagte, die Herrlichkeit Gottes ist fort aus Israel. Die Lade Gottes ist verloren, ist verloren. Und der Tod dieser Frau im Schock ist ein Sinnbild für Israel hier an sich. Wenn jemand stirbt, kommt es nach biblischer Definition zu einer Trennung zwischen dem Körper und der Seele, der Identität, dem Lebensatem Gottes. Er verlässt den Körper. Übrig bleibt nur noch die Seele, eine Hülle. Und das ist das Bild, wie Israel gerade jetzt dasteht. Natürlich sind nicht alle Israeliten gestorben, Gott sei Dank nicht. Aber Israel hat seine Seele verloren. Die Herrlichkeit Gottes. Gott hat das Volk verlassen. Die Bundeslade ist bei den Philistern. Gott hat das zugelassen. Das heißt, er war nicht beim Volk. Er ist nicht mehr da. Das heißt, die Priester treiben am Heiligtum nur noch so ein bisschen Tradition, singen und opfern. Aber Gott ist ja nicht da, es ist nur noch ein Theater. Israel ist nur noch dem Namen nach Gottes Volk. Jo, Gott ist nicht mehr da. Der ganze alte Bund, das ganze alte Testament, alles was da steht, Gebote, Ordnung, die ganzen Geschichten sind nur noch nette, alte Geschichten, ja, historische Berichte. Aber mehr nicht. Israel hat seine Seele, seine Identität verloren. Die Herrlichkeit des Herrn hat sie verlassen. Zweite und letzte Botschaft für uns heute. Die Folge dieses unrealistischen Gottesbildes, die Folge, dass man sich nicht an sein Wort gehalten hat, verlorene Seelen. Die Folge, verlorene Seelen. Gott hatte immer sehr klare Vorstellungen, wie man sich ihm nahen kann, wie man Gemeinschaft mit ihm haben kann. Gibt es die detailliertesten Vorschriften im Alten Testament, bis zu den Nägeln, die das Heiligtum zusammenhalten. Und auch Jesus hatte sehr klare Vorstellungen, wie man sich ihm nahen kann, wann er dabei ist, wann er in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft von Christen anwesend ist und wann nicht. Zum Beispiel haben wir das hier in Matthäus 18. Dort sagt er, aber auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich selbst in ihrer Mitte. Also er ist da, wenn wir in seinem Namen zusammenkommen. Als meine Eltern vor Jahren ins Alter kamen, haben sie mir eine Generalvollmacht ausgestellt, dass ich in ihrem Namen an ihrer Stelle handeln, unterschreiben kann und so weiter. Damit ist aber die Verpflichtung gebunden, dass ich nur in ihrem Interesse, nach ihren Wertvorstellungen entscheide und immer nur das tue, was sie auch wollten. Ansonsten habe ich meine Vollmacht zu Unrecht. Und genau darum geht's hier. Jesus wünscht sich eine Gemeinschaft von Menschen, in dem es darum geht, was er möchte, seine Ziele, seine Wertevorstellung, seine Gebote. Es geht darum, dass vollkommen in seinem Interesse gehandelt wird. Dann hat diese Gemeinschaft Vollmacht, denn dann ist es ja, als wäre er selbst da. Und dann ist er mitten unter ihnen, weil er sich voll damit identifizieren kann. Ist das nicht der Fall, werden andere Interessen oder eigene Interessen in den Raum gestellt, kann das schwierig werden, denn dann sind wir nicht mehr in seinem Namen zusammen. Es reicht also nicht, wenn wir am Anfang vom Gottesdienst sagen, wir beginnen im Namen Jesu oder wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das kann man sagen, ja, aber nur dadurch, dass wir das sagen, ist es eben nicht so. Aber das ist der entscheidende Punkt, dass Jesus sagt, ich bin da. Das ist der entscheidende Punkt, dass eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Gläubigen Vollmacht hat. Und Jesus sagt, das ist mein Ding. Stell dir vor, Jesus sagt das, boah, was ihr macht, das ist mein Ding. Ey, das, wir hätten Power ohne Ende. Es wäre unglaublich, was alles geschehen könnte. Tja, nur manchmal ist das halt ein bisschen so. Ich habe dazu ja mal ein spezielles Thema gemacht in unserem Glaubenskurs Let God. Das Thema war, würde Jesus in die Kirche gehen? Wer es noch nicht gesehen hat, kann es nachsehen. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link. Würde Jesus in die Kirche gehen? Da geht es speziell darum, ich möchte mich hier an dem Punkt aber nicht verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in der Regel wenig Mühe zu sagen, wie ich mir Gemeinde und Gottesdienst vorstelle und was für mich dazugehören muss. Ich denke, du kannst auch schnell sagen, also zu Gemeinde und Gottesdienst gehört für mich das, das, das. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Jo. Und hier sitzt aber die Frage, sind das Dinge, die auch für Gott und Jesus unerlässlich wichtig sind und dazugehören? Überprüf die Sachen, wo du sagst, das ist für mich unerlässlich für Gemeinde und Gottesdienst, mal anhand der Bibel. Guck mal, wie es das ist, was in der Bibel steht, im Neuen Testament, was zu Gemeinde und Gottesdienst gehört. Dir wird's bestimmt gehen, wie mir auch. Die meisten Dinge, die mir da unerlässlich wichtig sind, werden überhaupt nicht erwähnt. Man könnte sie geradezu weglassen. Und es wäre Gott und Jesus egal. Es wäre trotzdem Gemeinde und Gottesdienst. Vieles von dem, was uns unerlässlich wichtig ist, könnte man aus der Sicht Jesu einfach auch bleiben lassen. Ja. Das Gute ist aber, wir müssen es nicht. Wir dürfen die Dinge gestalten, wie wir wollen. Also nicht wie wir wollen, so wie es uns schön ist. Das ist kein Problem, solange es sich nicht mit dem beißt, was Gott und Jesus möchte. Schwierig wird es aber, wenn ohne diese Dinge Gemeinde und Gottesdienst für dich nicht mehr Gemeinde und Gottesdienst ist. Dann ist eine Grenze überschritten, wo andere Dinge mehr Stellenwert haben als das, was Gemeinde und Gottesdienst von der Bibel her ausmacht. Und dann beginnt der Götzendienst. Dann spannen wir Gemeinde und Gottesdienst vor unseren Karren. Dann geht es meistens auch viel mehr um deine eigene Selbstverwirklichung und erst in zweiter Linie um die Verwirklichung dessen, was Gott und Jesus möchte. Das sieht manchmal sehr, sehr fromm aus, aber ist das Gegenteil, es ist Sünde. Das haben wir auch hier im Text. Die haben bestimmt in einer feierlichen Prozession die Bundeslade aus dem Heiligtum genommen und unter Singen aufs Schlachtfeld geführt. Das Volk hat gejubelt, haben wir in der letzten Predigt gesehen. Die waren außer sich. Ja, Gott ist da. Ja, aber diese ganze Emotionalität war vollkommen fehlgeleitet, denn Gott war nicht da. Sie wurden geschlagen, die Lade ging zu den Philistern und die Herrlichkeit des Herrn hat das Volk verlassen. Überprüf dich selbst, was deine Motive sind. Denn wenn sich Gott zurückzieht, Jesus und der Geist zurückzieht, dann sind wir nichts mehr außer ein christlich-religiöser Traditionsverein. Ich frage mich manchmal, würden wir es merken, wenn es so wäre? Denn wir haben ja keine Bundeslade, die man davon trägt. Darum ist es unerlässlich wichtig, neben all dem Zeug, was wir machen und was uns sehr wichtig ist in Bezug auf Gemeinde und Gottesdienst, dass wir immer wieder auf den Kern schauen. Was muss an oberster Stelle stehen? Ansonsten kann sein, verlieren wir uns. Und das sieht auch noch sehr, sehr fromm aus. Darum ist es wichtig, den umgekehrten Weg zu gehen. Dass wir uns an Jesus verlieren, bereit sind, unsere Dinge zurückzustellen. Dann werden wir erleben, wie er segnet und wie wir ganz neue Wünsche, Prioritäten und Leidenschaften bekommen. Das sagt Jesus hier in Matthäus 16, 24 und 25. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Ja. Es geht darum, dass wir Jesus sagen, hier ist mein Leben, nimm es, führ du, mach damit, was du möchtest. Denn du hast deins für mich gegeben. Wenn wir auf die Art unser Leben verlieren, werden wir das wahre und ewige Leben gewinnen. Dann wird unsere Gemeinde und unsere Gottesdienste ein Segen sein und unendliche Kraft und Vollmacht haben. Weil Jesus dann sagt, oh, das ist mein Laden, hier bin ich voll mittendrin. Es geht also wirklich um einen Tausch. Jesus hat alles für dich gegeben. Was ist deine Antwort? An der Stelle geht es natürlich auch stark um deine Biografie und deine Lebensgeschichte. Wir messen Gemeinde, Gottesdienst und die Dinge ja immer auch an unserer Biografie, was wir bisher erlebten. Was wir vom Elternhaus mitbekommen haben, von Vater und Mutter, hatten wir Vater und Mutter nicht, prägt uns das auch. Auch hier ist wichtig, diese Dinge hinter sich zu lassen, das alte Leben, die alte Identität zu verlieren und eine neue zu bekommen in Jesus. Das zeigt sich auch hier im Text. Was Eli letztlich das Genick gebrochen hat, war seine Biografie, seine Lebensgeschichte. Er kam aus einer Priesterfamilie. Schon vor seiner Geburt war klar, er wird Priester. Für seine Söhne galt dasselbe. Darum war es für ihn undenkbar, dass Gott das mal nicht mehr anerkennen oder negieren oder anders sehen möchte. Und darum war er nicht fähig und seine Söhne auch nicht fähig, auf Gottes Ermahnung zu reagieren und sich am Wort Gottes auszurichten. Darum kam es zu dieser Misere. Seine Biografie, was er war, hinderte ihn zu sein, was er in den Augen Gottes sein sollte. Das ist das Problem. Es ist tragisch. Bist du bereit, aufzugeben, was du warst? Um zu werden, was du in Gottes Augen sein möchtest? Das ist die Frage. Seine Meinung über dich ist, dass du sündiger und verloren bist, als du dir das jemals vorstellen kannst. Gleichzeitig liebt er dich aber mehr, als du dir das jemals erhoffen kannst und ging daher für dich in den Tod. Was er hier verlangt, dass wir sein Leben an ihn verlieren, hat er schon längst für dich getan. Das ist die Meinung Gottes über dich. Das ist die Meinung des Gottes, der Meinungsfreiheit hat. Der Gott mit Meinungsfreiheit. Teilst du seine Meinung? Das ist die entscheidende Frage.